Finde ich sehr kräftig. Ich finde es inspirierend, einfach nochmal, dass wir uns am Anfang ja vor Augen rufen. In diesem Buch Sprüche ist die gesammelte Weisheit von Generationen. Da hat Salomo sich hingesetzt und hat gesagt, mir ist es wichtig als König, dass Dinge festgehalten werden, die wir gelernt haben über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und wie treffend diese Dinge sind heutzutage noch, finde ich ganz faszinierend immer wieder. Dass das Ganze auch in einer poetischen Form immer wieder aufbereitet wird, in verschiedenen Formen. Manchmal ist es einfach eine Auflistung, manchmal ist es ein Gedicht, was von A bis Z tatsächlich verschiedene Anfangsbuchstaben hat im Hebräischen und so weiter. Es war immer, man spürt dieses Bedürfnis, einfach Dinge festzuhalten und zu lernen, dass man darauf aufbauen kann. Ich finde es auch sehr treffend, dass gesagt ist, das sind keine Versprechen, das sind keine Verheißungen von Gott. Wenn du das machst, wird auf jeden Fall das passieren. Das sind einfach Erfahrungen, verbunden mit Wahrscheinlichkeiten, wenn man will. Wenn du das machst, hast du gute Chancen, das zu erreichen. Das ist aber kein Automatismus. Auch dass das Ganze im Hebräischen als Chochma beschrieben wird, also es geht um eine Kunstfertigkeit. Einfach um wie so ein Handwerk, was man lernen kann und dass wir eine Kunstfertigkeit entwickeln können für unser Leben. Das finde ich einen faszinierenden Aspekt. Das hier ist ein Businessplan. Und das Thema heute ist Plane dein Leben. Das ist ein Businessplan, den ich geschrieben habe vor 12 Jahren, bevor ich mich beruflich selbstständig gemacht habe. Und dieser Plan für eine Bildungseinrichtung fasst grundsätzlich zusammen, also was ich vorhabe eigentlich. Im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel geht es darum, warum ich glaube, dass ich geeignet bin, um das hier zu tun. Dann geht es um die Geschäftsidee. Also, was genau habe ich eigentlich vor und warum glaube ich, dass es funktionieren wird? Was genau will ich eigentlich machen? Was genau will ich anbieten? Was glaube ich, habe ich zu geben? Dann geht es um die Organisation des Ganzen. Einfach um die Organisation. Wie organisiere ich diese ganze Einrichtung? Und wie organisiere ich mich selbst? Dann geht es um den Markt. Also welche anderen Leute machen denn schon das Gleiche und was machen die denn so? Was kann ich von ihnen lernen? Was kann ich besser machen? Dann geht es um den Standort. Also warum mache ich das gerade hier an diesem Ort, in der Standortanalyse? Dann geht es um das Marketing. Also wie werde ich überhaupt das bekannt machen, was ich hier vorhabe? Wie können andere Leute davon was mitbekommen? Dann geht es um die Rechtsform, um einen Finanzplan. Wie werde ich dahin kommen, dass das am Ende mir auch das Geld nicht ausgeht? Und welche Risiken sind damit verbunden, welche Chancen sind damit verbunden? Das alles ist zusammengefasst in diesem Businessplan. In Deutschland haben wir so eine Regulierungswut. Also ich bin mit diesem Businessplan hingegangen zu einer Bank und habe gesagt, ich habe hier was vor, ich habe kein Geld, um das zu machen. Denken Sie, dass Sie mir Geld dafür geben können? Und die Antwort war tatsächlich, ja, wenn Sie noch da und darauf achten, und hier haben wir noch einen Hinweis, aber ich vertraue Ihnen das zu, Sie haben das zu Ende gedacht und Bildung in Deutschland funktioniert immer, war so ein Satz, der mir hängen geblieben ist und mir Zuversicht gegeben hat. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Es gibt diese Regulierungswut in Deutschland. Also, und da kann man, das kann man lieben, das kann man hassen, das ist einfach eine Realität. Dass, vielleicht geht es tatsächlich auf die Preußen zurück oder so, dass viele Sachen organisiert, geregelt sind, du Anträge stellen musst und manches davon erscheint etwas sinnlos, manche Sachen vielleicht doch relativ sinnvoll. Wir haben mal überlegt, unser Haus umzubauen, mehrere Wohnungen hier draus zu machen. Dafür musst du Anträge stellen, um das überhaupt machen zu können. Du musst den Architekten suchen. Du musst nachweisen, dass die Statik halten wird, dass das Ding nicht auf den Kopf fallen wird, dass das alles zu Ende gedacht und zu Ende gerechnet ist. Du musst sicherstellen, dass du deine Nachbarn nicht auf eine Art und Weise beeinträchtigst, die unpassend ist. Du musst ganz viele Dinge tun, bevor du überhaupt anfangen darfst, dieses Haus zu bauen. In Deutschland ist es so, dass wenn man Auto fahren will, braucht man das hier. Den Führerschein. Ja, wenn ich mal die Kamera halte, aus einer Zeit, als ich noch Haare hatte, da habe ich sowas gemacht. Und tatsächlich, wenn man in Deutschland ein Auto durch die Gegend bewegen will im öffentlichen Straßenverkehr, dann musst du nachweisen können, dass du ausgebildet bist, um das zu machen, sodass du nach Möglichkeit keinen Schaden anrichten wirst. Für dich selbst, aber vor allem auch für die ganzen anderen Leute, die sich in diesem Straßenverkehr bewegen. Umso erstaunlicher ist es doch, dass man eine Ehe eingeht, ohne eine bestimmte Qualifizierung dafür nachweisen zu müssen. Dass man Kinder erzieht. Ich meine, wie viel sensibler wird es denn in der Verantwortung für die Menschen um dich herum? Du musst in keiner Weise nachweisen, dass du das gelernt hast, dass du dafür geeignet, dass du dafür qualifiziert bist. Das darfst du einfach so machen. Und fürs Leben selbst gibt es auch keinen Qualifizierungsnachweis, den du irgendwie erbringen musst. Ist doch bemerkenswert, oder? Ich sage jetzt nicht, dass wir in Deutschland auch noch irgendwelche Zettel ausfüllen müssen, um Kinder zu bekommen oder zu heiraten. Aber überleg mal, wie könntest du dich qualifizieren für diese Dinge, für diese wichtigen Dinge im Leben? Und wäre es nicht gut, das zu Ende zu denken? Wäre es nicht gut, einen Plan zu haben für dein Leben? Fürs Business, das ist das Natürlichste der Welt und akzeptiert, wenn einer sich hinsetzt und einen Plan für sein Leben macht, wird es ein bisschen komisch angeguckt. Woran liegt das? In Lukas Kapitel 14 sagt Jesus, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit einem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Also es scheint ein Prinzip zu sein, was Jesus richtig war, dass bevor du was Wichtiges machst, und tatsächlich diese zwei Illustrationen beziehen sich auf dein Leben, auf Grundsatzentscheidungen für dein Leben, dass du dich, und er sagt es zweimal, hinsetzt und Kosten überschlägst, dass du dich hinsetzt im zweiten Beispiel und überlegst. Ich möchte euch verschiedene Prinzipien, die ich gefunden habe in der Schrift in Bezug auf Planung, einfach weitergeben. Und das erste Prinzip ist, planen heißt sich hinsetzen und überlegen. Planen beinhaltet, sich hinzusetzen. Darum habe ich mich an diesen Schreibtisch gesetzt. Miriam hat das ganz toll eingerichtet hier. Und das ist nicht aufgezeichnet, wir sind immer noch live. Thorsten hat das ganze Material rüber geschafft hier in unser Büro. Und Miriam predigt hier vom Frauenrat aus. Aber ich fand es passend, zu diesem Thema an einem Tisch zu sitzen. Weil wir uns hinsetzen und überlegen. Besorg dir mal jetzt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Ich meine es wirklich, es ist keine rhetorische Geschichte hier. Nimm es mal wirklich. Steh auf, hol dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Also meine Familie guckt mich an und sagt, was sollen wir machen? Jetzt aufstehen? Ja, genau, jetzt aufstehen. Jetzt aufstehen und ein Blatt Papier und einen Stift holen. Und Jonas, vielleicht kannst du mir auch sowas bringen. Vielen Dank. Ein weißes Blatt Papier. Dankeschön. Ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und ich meine es wirklich. Also Masud, Hannah, Tim, Alisa. Steht bitte auf, wenn ihr es noch nicht getan habt bis jetzt, und besorgt euch ein weißes Blatt und ein Papier und ein Stift. Das ist ganz wichtig. Wird viel, viel mehr aus der Predigt mitnehmen, wenn ihr euch das jetzt besorgt. Ich erzähle was ihr damit machen sollt. In Sprüche Kapitel 21, Vers 5 heißt es, was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Es gibt Dinge, die wir wollen in unserem Leben. Aber wenn wir nur das sehen und sagen, ich will das haben und dann losrennen, die Sprüche warnen uns davor. Er sagt, der Fleißige plant. Und die Tatsache, dass er plant, bringt ihm Gewinn. Ich fand es klasse. Wally und Miriam haben relativ schnell geheiratet. Und einige haben sich vielleicht am Kopf gekratzt und gedacht, wie kann das sein? Erstens, die sind wirklich fortgeschritten im Leben, die wissen, was sie wollen. Und sie wussten, sie wollen einander heiraten. Trotzdem haben sie viel Zeit genommen, jede Woche, um sich vorzubereiten auf das, was sie da machen, wenn sie heiraten. Ehevorbereitung zu machen. Bestimmte Dinge zu durchdenken und zu überlegen, die wirklich wichtig sind, bevor man so ein großes Abenteuer eingeht, wie zu heiraten. Sprüche 14, Vers 15. Ein Grünschnabel glaubt alles, was man ihm sagt. Der Erfahrene prüft es, bevor er handelt. Schnell losrennen, ohne einen Plan zu haben, ist nicht gut. Da sagt Grünschnäbel, die glauben alles. Der eine sagt dies, oh ja, lass mich mal das ausprobieren. Oh nein, lass mich mal das ausprobieren, renne ich mal dahin. Und er sagt, der Erfahrene prüft alles, bevor er handelt. Er denkt es zu Ende, er setzt sich hin und überlegt. Sprüche 19, Vers 2. Ich finde es faszinierend, das ist alles 1000 vor Christus geschrieben. Die Generationen, das baut auf dem Wissen von Generationen, wo Salomo gesagt hat, lass uns einfach mal diese Dinge festhalten. Das ist, was die Sprüche sind. Und 3000 Jahre später sind sie genauso relevant wie damals. Sprüche 19, Vers 2. Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist, geht es nicht gut zu. Und wer hastig läuft, tritt häufig fehl. Der Hitzkopf ist ein Begriff, der in den Sprüchen immer wieder auftaucht. Es gibt viele Sprüche über den Hitzkopf. Und Hitzköpfe sind Leute, die einfach etwas sehen, schnell handeln, was anders sehen, wieder schnell handeln, impulsiv sind. Spontanität ist eine gute Eigenschaft und ich will immer weiter daran wachsen, spontan zu werden, weil ich vielleicht im anderen Extrem bin. Aber als Illustration, wir wollen nicht wie kopflose Hühner rumlaufen. Das ist ein geflügeltes Wort im Deutschen, geflügelt, ironisch. Ein geflügeltes Wort, ja. Mein Großvater ist nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Familie ist nach Bayern geflohen, aus Ostpreußen. Er ist später aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen und hat dann in Bayern eine Arztpraxis eröffnet. Er war Arzt auf dem Land und hat sich dort etabliert, hat vielen Menschen gedient. Viele der Leute waren nicht in der Lage, ihn zu bezahlen oder adäquat zu bezahlen. Und manchmal haben sie dann Einigung getroffen, dass sie ihn mit Naturalien bezahlen. Und mein Vater als Jugendlicher hatte öfter die Aufgabe, diese Naturalien abzuholen, wenn jemand nicht mit Geld bezahlen konnte. Und so wurde mein Vater losgeschickt zu einem Bauernhof, um also Naturalien hier abzuholen als Bezahlung. Der Vater und der Bauer hatten sich geeinigt, für die Behandlung des Sohnes vielleicht. Und so kommt er an und sagt, hey, ich soll hier was abholen. Der Arzt sagt, oh, kein Problem. Bauer sagt, kein Problem, bin gleich zurück. Geht in den Stall, holt ein Huhn an den Füßen, alle Tierschützer jetzt mal weghören, und er legt es auf den Hackstock, nimmt die Axt und hackt den Kopf ab. Das Huhn wollte sich nicht kampflos ergeben, hat gekämpft und aus seiner Hand gesprungen. Und mein Vater hat gesehen, wie dieses Huhn ohne Kopf über den Hof lief, hin, her, kreuz, quer, und dann ist es irgendwann tot umgefallen. Das kann unser Leben beschreiben. Führen wir so unser Leben? Wie ein kopfloses Huhn? Oder hast du dich schon hingesetzt, und wie Jesus sagt, überlegt und geplant. Für dein Leben, das ist dein Leben, das ist kein blödes Business oder so. Aber da habe ich 30 Seiten aufgeschrieben. Das ist dein Leben, das ist das Wichtigste, was du hast. Hast du einen Plan für dein Leben. Nimm mal dieses Blatt Papier jetzt. Und dann schreib oben drüber, mein Plan für mein Leben. Schreib's auf. Wenn du noch kein Blatt Papier hast, bitte, tu dir einen Gefallen. Besorg dir ein Blatt Papier. Es wird dir helfen. Mein Plan für mein Leben. Okay. Kannst du unterstreichen. Und jetzt teilst du das Blatt in drei Bereiche ein. Drei gleich große Bereiche. Zwei Striche, drei Bereiche. Und über den ersten Bereich schreibst du, mein Ziel. Vielleicht Querstrich, mein Sinn im Leben. Mein Sinn im Leben. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, Mathis, das hast du seit Jahren nicht mehr gemacht. So, für mich ist das auch eine Übung, die wir jetzt zusammen anfangen. Und ich war nicht sicher, warum habe ich das seit Jahren nicht mehr gemacht? Ich habe mir oft Gedanken gemacht, bin manchmal meistens einmal pro Jahr weggefahren für ein paar Tage, um solche Dinge zu tun. Und seit Jahren habe ich das nicht gemacht. Vielleicht bin ich zu selbstsicher geworden. Und überschätze meine Weisheit. Aber gut, mein Ziel, mein Sinn im Leben. Zweiter Bereich, schreibst du drüber, was mir wichtig ist. Was mir wichtig ist. Okay. Und den dritten Bereich schreibst du auf, nächste Schritte. Ich habe mich mit Jan vor ein bisschen über die Predigt unterhalten und ich hatte noch hingewiesen, also aus sportpädagogischer Sicht, auf Makrozyklen, Mesozyklen und Mikrozyklen und solche Dinge. Ja, das kannst du dann weiter perfektionieren, wie du willst. Aber das sind, denke ich, drei Dinge in deinem Leben, die du vor Augen haben solltest. Und vielleicht jetzt schon im Laufe der Predigt oder im Laufe der Woche kannst du anfangen, diese Dinge auszuarbeiten. Vielleicht ist das so ein bisschen beängstigend für dich jetzt. Was, wie soll ich mich da hinsetzen? Ich meine, das ist schon ganz schön krass, ne? Wenn du aufschreibst, meinen Sinn im Leben, Platz freilassen, dann musst fordert es gerade nicht auf, dazu was hinzuschreiben. Und das ist nicht so einfach. Und für uns Christen, die wir schon länger Christen sind, wir wissen, was da vielleicht theoretisch stehen sollte, was sich geistlich anhört, was die richtige Antwort sein könnte, sollte. Okay, wenn du dann die scheinbar richtige Antwort aufschreibst und dich das nicht inspiriert, dann solltest du anfangen, genau damit zu ringen. Mit der Frage, warum inspiriert mich das nicht? Weil da muss was stehen, was dich inspiriert. Das ist dein Leben. Das muss doch einen Wert haben. Etwas, wo du sagst, ja, das ist, warum ich hier bin. Das ist, warum ich morgens aufstehe und aus dem Bett steige. Das sind Dinge, das, was ich hier Schritt für Schritt mache im letzten Bereich, das hat was damit zu tun, was mir wichtig ist. Und es führt im Großen auf ein Ziel hin. Plane dein Leben. Nächstes Prinzip, Sprüche 14, Vers 8. Oder vielleicht hatte ich mal das kurz rum fest. Pläne können sich ändern, wenn du das Ziel im Blick behältst. Sprüche 14, Vers 8. Der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt. Die Narren betrügen sich selbst. So, du brauchst ein Ziel. Du willst voraussehen, was kommen könnte. Und dann kannst du dich anpassen. Pläne können sich ändern, wenn du das Ziel im Blick behältst. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es schwerfällt, sowas zu Papier zu bringen. Weil in dem Moment, wo du die Pläne aufschreibst, da legst du dich fest. Da sagst du, okay, das ist, woran ich mich messen will. Das ist, was ich anstreben will. Und das ist nicht so einfach. Das kann sich so ein bisschen einengend anfühlen. Es ist okay, Pläne können sich ändern. Wer ist der Erste, der Pläne ändern musste in der Bibel? So wie die Bibel sich entwickelt. Überleg mal, wer ist der Erste? Gott selbst. Gott selbst musste seine Pläne ändern. Der Plan des Herrn ist ewig. Ja, auch, komme ich gleich dazu. Aber Gott ist bereit und in der Lage, Pläne zu ändern. Warum? Was war sein erster Plan? Sein erster Plan war, ich schaffe einen Menschen und gebe ihm eine Frau, ich setze sie beide ins Paradies, sie sind verantwortlich für dieses Paradies, sie bearbeiten das, sie bebauen das, sie kümmern sich darum und wir sind gemeinsam darin einig, miteinander verbunden. Das war der Plan, das war die Vision, das war das Ziel. Das Problem war, da waren Menschen involviert. Und Menschen haben freien Willen und durchkreuzen manchmal auch Gottes Pläne. So, Adam hat es nicht so gemacht, wie Gott sich das vorgestellt hat und erhofft hat. Und dann führt es dazu, dass die beiden nicht mehr nah waren. Adam hat sich versteckt vor ihm. Und Gott gesagt, okay, der Plan hat nicht funktioniert. Aber wir haben ein Ziel vor Augen. Und wenn wir auf dem geraden Weg nicht hinkommen, zu dem Ziel, dass wir einig miteinander im Paradies sind, dann müssen wir ein paar Umwege gehen. Das ist okay. Aber am Ende werden wir da hinkommen. Plan, nächster Plan. Adam und Eva haben Nachkommen und einer dieser Nachkommen soll den Kopf der Schlange zertreten, dieses Bild, um dann wieder dazu, dass das wieder dazu führen kann, dass Menschen zusammen im Paradies sind. Gott hat ein Ziel, auf das er zusteuert. Selbst Gott muss manchmal seine Pläne anpassen. Ziele können sich ändern. Wichtiges Prinzip. Pläne können sich ändern, Ziele nicht. Ziele sollten sich idealerweise nicht ändern. Manchmal muss man Ziele auch anpassen. Und das, was du hier aufschreibst, ist wahrscheinlich nicht der weiße letzte Schluss. Das ist etwas, was du immer wieder anpasst, weil dein Blick immer schärfer wird für das, was eigentlich das Ziel ist. Und du passt dich an, wie die Pläne näher dahin kommen. Planen ist ein Ausdruck vom Glauben, nächstes Prinzip, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Schreib auf, bring zu Papier, was du hoffst. Das ist ein Ausdruck von Glauben. Du wirst konkret. Du bleibst nicht im Wagen. Du siehst etwas, was man noch nicht sehen kann. Das ist ein Ausdruck von Glauben, von Vertrauen, dass du dahin kommen kannst. Von Vertrauen, dass Gott dich dahin führen kann. Einige von euch hoffen und träumen von ein paar unglaublichen Dingen. Schreib sie auf. Bring es zu Papier. Und dann fang an damit zu ringen. Dann wird es konkret. Aber das zu tun, ist ein Ausdruck von Glauben. Nächstes Prinzip. Gute Planer beraten sich. Sprüche 26, Vers 12. Kennst du einen, der sich selbst für weise hält? Für einen Schwachsinnigen ist mehr Hoffnung als für ihn. Ich finde es sehr, sehr prägnant, wie das auf den Punkt gebracht wird. Vielleicht ist das, was mich beschreibt. Die letzten Jahre habe ich mich nicht hingesetzt und überlegt, das, was ich gerade mit euch mache, wie ich das früher fast jedes Jahr einmal gemacht habe. Vielleicht halte ich mich selbst für weise. Für einen Schwachsinnigen ist die Warnung, ist mehr Hoffnung als für ihn. Sprüche 15, Vers 22. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Gute Planer beraten sich. Fang mal an, diese Dinge aufzuschreiben und dann berate dich mit anderen drüber. Was denkst du darüber? Wie hört sich das für dich an? Glaubst du, dass das zu dem passt, wer ich bin? Wenn du das Gefühl hast, ich habe aber niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, vielleicht ist das einer der ersten nächsten Schritte, die du aufschreiben sollst. Baue Beziehungen auf, wo einander vertraut, wo einander helft, wo einander stärken könnt. Sprüche 12, Vers 15. Ein Narr hält alles, was er tut, für richtig. Weise hören auf klugen Rat. Wem vertraust du, dass du solche Dinge besprechen kannst? Such dir Ratgeber. Das heißt nicht, dass du jeden Rat annehmen musst. Wo viele Ratgeber sind, ist der Sieg, heißt es in den Sprüchen. Es ist gut, viele Ratgeber zu haben. Du musst nicht alles tun, was Ratgeber dir sagen, weil du wirst feststellen, dein Ratgeber sagt das, dein Ratgeber sagt das. Ich habe das Ziel gehabt, wieder fitter zu werden und habe mir das Ziel gesetzt, bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften mitzumachen, für der Senioren. Die Follower meines YouTube-Kanals haben das inzwischen auch mitbekommen. Und habe angefangen zu trainieren. Inspiriert von Oliver Buck, der deutsche Meister über 3000 Meter geworden ist in der Klasse M50. So, das Ergebnis war, dass ich innerhalb der ersten Woche gemerkt habe, ich bin nicht annähernd so fit, dass ich richtig anfangen kann zu trainieren. Ich muss erstmal anfangen, einen Schritt zurückzutreten und erstmal meinen ganzen Körper wieder in Bewegung zu bringen. Ich bin wie ein Affe über Monate in der Pandemie auf dem Stuhl gesessen. Ich habe mich wenig bewegt und seit Jahren keinen Sport gemacht. Und vielen Dank an Justine und Patricia, die mir Tipps gegeben haben. Liebschwand, Pracht, Faszien, Rollen habe ich bestellt. Jetzt muss ich erstmal meinen ganzen Körper mobilisieren, dass ich überhaupt anfangen kann zu trainieren. Pläne können sich ändern. Aber wo ich das angefangen habe, mit anderen Leuten zu erzählen davon, du hast richtig viele Ratgeber und das ist gut, ich schätze es. Michael Dorisch hat mir Tipps gegeben und Jan hat mir Tipps gegeben, andere geben mir Tipps und Ideen. Es ist gut, viele Ratgeber zu haben. Ich muss aber nicht alles machen, was sie sagen. Aber für mich schärft es den Blick und es kristallisiert sich immer mehr heraus, was für mich die nächsten Schritte sind. Gute Planer beraten sich. Wie weit bist du mit dem Zettel im Moment? Vermutlich steht noch nicht so viel drauf, außer hoffentlich inzwischen das, was ich genannt habe. Nimm den Zettel und leg ihn dir an einen Platz, wo du mehrmals täglich vorbeikommst. Vielleicht klebst du ihn neben den Spiegel in deinem Bad und legst einen Stift daneben. Und jedes Mal, wenn dir was in den Sinn kommt, wo du sagst, naja, das sollte ich mal festhalten, das ist ein interessanter Gedanke, schreib es auf. Leg es vielleicht auf den Schreibtisch, wo du arbeitest, oder häng es an einen Küchenschrank in der Küche oder leg es auf den Wohnzimmertisch. Und dann lass mal dieses Ding ein bisschen wachsen, diesen Plan entwickeln. Es ist dein Leben. Plane dein Leben. Ein Kapitel, wo es sehr viel um Planung geht, ist Sprüche Kapitel 16. Und damit würde ich gerne durch diese ersten neun Verse, meine ich, sind das, mit euch zusammen durchgehen zum Schluss hier. Das ist für dich so ein bisschen Gottes Anleitung zum Thema Planung. Und vielleicht ist auch der, findest du die eine oder andere Erklärung dafür, warum du noch nicht das erreicht hast, was du dir eigentlich erhofft hast hier. Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Im Prinzip, was ich hier ableiten will, ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber er plant nicht für dich. Okay, ich sag's nochmal. Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber er plant nicht für dich. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Idee, warum er dich geschaffen hat. Natürlich hat er einen Plan. Aber Gott will, dass du dich hinsetzt und dir überlegst, was will ich eigentlich für mein Leben? Und natürlich glaube ich, dass es hilfreich ist, wenn diese Dinge zusammengehen, was Gott für einen Plan für dein Leben hat. Aber Gott hat nicht den Plan für dein Leben. Der Bub wird Ingenieur. Oder er wird Krankenpfleger. Oder er wird Architekt. Das ist nicht, wie Gott einen Plan für dein Leben hat. Das sind die Dinge, die du überlegen musst, mit denen du ringen sollst. Gott hat einen Plan dafür, wie du dich im Berufsleben verhältst. Rechtschlafen, ehrlich, dass du Gott repräsentierst, ganz bestimmt. Aber Gott hat auch nicht den Plan, diese Frau wieder heiraten. Also da ist es ein bisschen philosophisch. Da habe ich mit Florian, als ich mit ihm über die Predigt diskutiert habe gestern, ein bisschen philosophiert. Ist es wirklich so? Gibt es diese eine, dass Gott diese Frau ausgewählt hat, du musst sie finden und wenn du sie dann gefunden hast, dann wirst du glücklich? Ich weiß nicht. Klingt vielleicht einige vielleicht heretisch. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Frauen, mit denen du glücklich werden kannst, wenn du Gottes Plan befolgst. Versteht ihr den Unterschied? Gott hat einen Plan für dein Leben, aber er plant nicht für dich und du brauchst es, dass du dich hinsetzt und überlegst, was will ich mit meinem Leben machen? Was ist mir wichtig und welche Schritte gehe ich als nächstes? Vers 2, Kapitel 16. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Nächstes Prinzip. Planung läutert deine Beweggründe, deine Motive, deine Motivation. Wenn deine Pläne nur beinhalten, reich werden, berühmt werden, wenn es nur um dich geht, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es ein bisschen komisch aussieht, wenn du das vor dir liegen siehst. So. Und dann fängst du an, damit zu ringen. Und dann werden durch diesen Planungsprozess deine Beweggründe geläutert. Gottes Pläne beinhalten immer das Wohl anderer Menschen. Und die Menschen, die Pläne schmieden, nicht nur für sich, sondern auch andere Menschen im Blick haben, wie sie den Menschen Gutes bringen werden, das sind die Menschen, die ein erfülltes Leben führen. Das ist keine Weisheit, die nur mit Gott funktioniert, das ist einfach eine Realität. Geben macht glücklicher als nehmen, sagt Jesus. Planen läutert deine Beweggründe. Vers 3. Vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Nächstes Prinzip. Pläne musst du Gott anvertrauen. Was heißt das? Du sprichst mit Gott darüber, du ringst mit Gott darüber, sagst, Mensch, ist das wirklich richtig hier? Warum macht mich dieses Ziel eher depressiv? Also was ist da los? Vertrau Gottes an, ringe damit. Dann, sagt er, wird es gelingen. Vers 4. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Frevler für den bösen Tag. Nächstes Prinzip. Probleme können in Pläne eingearbeitet werden. Er spricht von Frevlern, von Widerständen, die dir begegnen werden, wenn du Pläne machst und anfängst, sie umzusetzen. Und er sagt, ja, Gott hat alles zu seinem Zweck gemacht, auch die Widerstände, auch die Probleme, die dir begegnen werden. An den Problemen wirst du wachsen. Sie können zu Stufen werden, an denen du wachsen kannst. Gott sagt, Probleme kommen, kein Problem. Wir arbeiten sie einfach in den Plan mit ein. Das ist Teil von meinem Plan, dass nicht alles ganz rund läuft immer. Ich lasse das zu, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit du wachsen kannst. Probleme können in Pläne eingearbeitet werden. Aber es braucht, dass du deinen Plan aufschreibst und konkret wirst über das, was du mit deinem Leben machen willst. Vers 5. Der Herr verabscheut die Hochmütigen. Du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner Sprache. Wenn deine Pläne funktionieren, nächstes Prinzip, bleib demütig. Lass dich nicht selbst verwirren und dass du denkst, ja, es gelingt alles, weil ich so toll bin. Tu das nicht. Gib Gott die Ehre, Gott hat Gelingen gegeben. Sei demütig, hilf anderen, ihre Pläne zu verwirklichen. Hochmut, das ist, was das Volk Israel immer wieder zu Fall gebracht hat. Wenn es ihnen gut ging, wenn ihre Pläne gelingen, warum brauchen wir eigentlich einen Gott? Das ist Deutschland, okay? Wir planen viel, viele Pläne, unsere Pläne gelingen in Deutschland. Zumindest haben wir den Eindruck, warum brauche ich Gott? Hochmut. Bleib demütig, wenn deine Pläne beginnen. Wenn deine Pläne gelingen. Vers 6. Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Behalte dein Ziel und deine Werte im Einklang mit Gott und nimm keine Abkürzungen. Vers 7. Wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Wiederum, Widerstände gehören dazu, aber sie werden sich legen. Aber setzt einen Plan voraus. Vers 8. Besser wenig Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum, der durch Betrug erschlichen ist. Wenn du Pläne hast und strebe danach, diese Pläne umzusetzen, aber nimm keine Abkürzung, tu nichts Unredliches, also kein Betrug, keine Bestechung, keine Manipulation, keine Täuschung. Lieber wenig und geduldig eins am anderen aufbauen. Das ist, was die Schrift sagt. In anderen Sprüchen heißt das, wer geduldig sammelt, hat am Ende viel. Und letzter Vers, Vers 9. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Prozess, Pläne zu machen, diese mit Gott und Ratgebern zu besprechen, diese Pläne auf dem Weg in diesem Prozess läutern zu lassen, sie umzusetzen, Hindernissen zu begegnen, wieder mit Gott und Freunden darüber zu beraten, Lösungen zu finden, Hindernisse in den Plan einzuarbeiten und zu überwinden. Das alles ist Teil einer lebendigen Beziehung mit Gott und einer lebendigen Beziehung mit Freunden. Das ist, was das Leben erfüllend macht. Plan deinen Weg, das ist dein Teil. Er sagt, es ist dein Teil, deinen Weg zu planen. Auf der anderen Seite lenkt Gott deine Schritte und das ist auch gut so. Und durch diesen Prozess wirst du wachsen als Mensch und deinem Ziel immer näher kommen. Wenn du keinen Plan hast, dann kann Gott nichts lenken. Das ist wie ein Schiff, was im Wasser liegt. Du kannst ein Schiff nicht lenken, wenn es sich nicht bewegt. Deine Pläne müssen nicht morgen perfekt sein. Pläne können angepasst werden. Aber mach Pläne für dein Leben. Definiere dein Ziel. Entscheide, was dir wichtig ist. Entscheide, was die nächsten Schritte sind. Und dann geh Schritt für Schritt, dass du nicht wie ein Huhn ohne Kopf durch die Gegend läufst. Wir feiern gleich das Abendmahl. In Epheser Kapitel 1 heißt es, dass Gott schon bevor er die Welt erschuf, einen Plan hatte. Dass er schon uns vor Augen hatte, so heißt es dort im Epheserbrief Kapitel 1. Dass er schon Christus vor Augen hatte. Und das war auch eine spannende Diskussion gestern mit Florian. Wie ist das genau? Ich weiß nicht, ich stelle es mir so vor, Gott steht außerhalb der Zeit. Und es war ein Teil von seinem Plan, dass er diese ersten Schritte geht mit Adam. Und ich glaube, wenn er außerhalb der Zeit steht, hat er schon vorhergesehen, dass das nicht so funktionieren wird. Aber damit wir unsere Beziehung mit Gott verstehen können, war es nötig, dass wir zu erkennen, wir haben diese Freiheit, von Gott wegzugehen. Und es braucht eine Lösung, um das wieder zu lösen am Ende, dass wir wieder mit Gott zusammenkommen können. Und wenn wir das alles im großen Bild verstehen, was Jesus da getan hat, dass er auf der Erde war, um uns vorzuleben, was Adam eigentlich schon hätte als Beispiel leben können, aber er es nicht getan hat. Und dann hat Gott ihn nochmal geschickt. Und dass er dann gestorben ist, als Opfer für unsere Sünden am Kreuz, damit diese Vergebung da sein kann, damit am Ende es zu diesem Ziel kommen kann, dass wir im Paradies bei Gott vereint sind. Das war alles von Anfang Gottes Plan. Und dann den Plan. Denken wir jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir das Brot zu uns nehmen, denken wir an, dass Jesu Leib dafür gebrochen wurde. Wenn wir den Wein trinken oder den Traubensaft trinken, dann denken wir, dass Jesu Blut dafür fließen musste. Und staunen hoffentlich, sind dankbar, dass Gott eine Lösung hatte und einen großartigen Plan hat. Lasst uns zusammen beten, bevor wir das Abendmahl feiern. Und gegen Ende des Abendmahls werden wir eine Aufführung von Tina und Steffen hören und da freuen wir uns auch schon drauf, die sehr passend zum Abendmahl ist. Lass uns zusammen beten. Vater, vielen Dank, dass wir das Abendmahl feiern können. Vielen Dank für diese Erinnerung jede Woche daran, für diesen großartigen Plan, den du hattest, Vater, für uns. Und immer noch hast, Vater. Und dass auch wenn dein Plan von Anfang an war, während wir aufgewachsen sind, dass wir mit ihr in Einklang aufwachsen, sind wir alle davon abgeirrt. Das ist nicht nur, was die Schrift sagt, das ist einfach die Realität, Vater. Und dass ich, obwohl dieser Plan nicht funktioniert hat, du noch einen neuen und besseren Plan hast, Vater, dafür bin ich sehr dankbar. Und danke für Jesus, Vater. Ich bete, dass du jeder jetzt persönlich Zeit mit dir verbringen kann und über diesen großartigen Plan, den du für unser Leben hast, dafür mit Dankbarkeit erfüllt werden kann. In Jesu Namen bete ich. Amen.